Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Das ist auch gut so, dass es danach nicht wieder so sein wird wie vorher, weil vorher war schon in der Regel unzufriedenstellend. Und warum wir in der Krise sind, ist ja wegen vorher. Daher denke ich, dass eine Welt nach der Corona-Pandemie eine Welt wird, in der Experimentierfreudigkeit existiert, um eben diese globale Resilienz aufzubauen zum einen und auch um parallel dazu natürlich eine weitere Transformation der Gesellschaften voranzutreiben.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und das hier war eine von vielen Zukunftsprognosen, wie wir sie in diesen Tagen hören und lesen können. Daniel Schimmelpfennig war das, er ist Futurist und er glaubt, dass die Welt nicht mehr dieselbe sein wird nach dieser Corona-Krise, vor allem in ökologischer Hinsicht, denn die Pandemie hängt aus seiner Sicht auch zusammen mit dem Klimawandel. Das sei jetzt deutlich geworden, es werde sich etwas ändern. Aber das klingt erstmal reichlich allgemein, Frau Linz.
Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich erstmal ein Statement zu sagen, es wird nicht so weitergehen wie bisher. Dass die Welt eine andere sein wird nach der Corona-Krise. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Das ist wirklich eine überwiegende Meinung, zumindest bei dem, was ich gefunden habe. Andere äußern sich da allerdings auch ein bisschen konkreter, zum Beispiel im Hinblick auf die Digitalisierung. Der Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel schreibt zum Beispiel in der Welt, wir werden keine Massenmobilität mehr haben. Die Globalisierung, der Globalisierung geht die Luft aus. Wir erleben das Ende der Nahgesellschaft. Die Stadien und Opernhäuser sind Pharaonengräber der Zukunft.
Okay.
Die Pandemie schiebt uns ins digitale Zeitalter. Wir werden also vieles nur noch virtuell machen. Zusammengefasst, wir erleben eine Migration in virtuelle Welten, die auch nach der Krise anhält, so seine These.
Das scheint also wirklich so der ganz große Tenor zu sein. Die Pandemie wird der Digitalisierung einen Schub verleihen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die komplette Migration in virtuelle Welten halte ich für Quatsch, solange sie keinen kompletten sensorischen Input liefern kann. Also wir wirklich in der Matrix hängen. Weiterentwicklung ja, Fortschritt auch. Aber ich denke tatsächlich, direkt nachdem der Lockdown vorbei ist, wird es erstmal ein großes Aufatmen und ein Strömen aus dem eigenen Haus heraus in die großen Häuser hineingeben, denn überall will man dann lieber sein, als in der eigenen Höhle weiter zu verweilen.
Also da wäre ich auf jeden Fall mit dabei,
okay.
Muss ich sagen. Und das wäre tatsächlich auch eine Gegenthese, finde ich, dass das Analoge einen Schub erhält, weil man erstmal satt ist vom vielen digitalen Kommunizieren. Noch eine andere Meinung der Zukunftsforscher Matthias Hawkes, der hat gleich 4 Szenarien aufgestellt. Zum Beispiel eins ist die Rückkehr von Nationalstaaten, ein anderes erwartet den permanenten Krisenmodus und eine Welt des Misstrauens und der Totalkontrolle durch Big Data. Aber es gibt auch ein positives Szenario, dass man aus Fehlern lernt, die Welt ökologischer wird und die Digitalisierung auf dem Vormarsch ist zu unser aller Nutzen. Also so ein bisschen, wie wir es eben schon gehört haben. Und diese positive Prognose trifft eben tatsächlich die Mehrheit, die Welt wird besser nach dieser Krise.
Wow.
Ja.
Ich bin anscheinend nicht die Mehrheit, weil meine Stimmung ist momentan leider eher, dass die negativen Auswirkungen für mich sehr, sehr viel glaubhafter sind als die positiven. Was auch daran liegt, dass wir schränken Dinge ein und dann missbrauchen oder lassen wir sie so. Da gibt es ja genug Beispiele einfach in der Geschichte schon. Man muss jetzt ganz aktuell einfach mal nach Ungarn gucken, um so ein ganz Extrembeispiel dafür zu sehen. Aber vielleicht kannst du ja, ich habe es ja am ersten Teil mit der Freundschaft gemacht, auch hier meine Laune verbessern und verrätst mir, wie man zu diesen positiven Zukunftsaussichten kommt und woran man die Hoffnung festmachen kann.
Ja, mal schauen. Also ich habe mich erstmal gefragt, wie man so eine Ansicht entwickelt. Mhm. Wie valide sind solche Zukunftsprognosen? Was kann man davon halten? Und ich bin dabei auf Barzon Brock gestoßen. Er ist emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen Universität Wuppertal und Honorarprofessor für alttestamentarische Prophetie an der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken und mit seinen 83 Jahren. Und ich sage darum das Alter, weil ich feststelle, dass es auch altersmäßig sehr unterschiedlich ist, was Leute denken. Mit seinen 83 Jahren hat er jede Menge wissenschaftliche und Lebenserfahrung gesammelt.
Also alttestamentarische Prophetie, ja. Die Welt geht unter. Da haut er ja eigentlich sozusagen eher in meine pessimistische Kerbe. Oder hat er nicht auch in der Welt diesen Artikel geschrieben, dass er den Glauben, die Welt werde sich durch die Krise zum Besseren ändern, für dumm und gefährlich hält?
Das hat er. Und das hat mich gerade neugierig gemacht. Aber auch die Tatsache, dass Barzon Brock selbst mal eine Gesellschaft für Zukunftsforschung als Verein hat eintragen lassen. 1965 war das, gemeinsam mit Josef Beuys und dem Strafrechtler Peter Noll. hat mich auch neugierig gemacht. Und ich habe mit Bartson Brock telefoniert und habe ihn gefragt, was er von diesen positiven Zukunftsszenarien hält und auch von der These, dass wir an einem Wendepunkt, also an einem Punkt der Bifurkation sind, wo sich was ganz Grundlegendes ändert. Und da hat er dann Folgendes gesagt.
Das sind völlig unsinnige Aussagen. Empirisch ist es so, dass nach allen Katastrophen sich nichts geändert hat. Es wurde nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs die UNO und die UNESCO eingerichtet. Hat sie was bewirkt? Nein. Gab es weniger Kriege? Nein, im Gegenteil. Es gab latent über die Zeit jeweils 40 Kriege, die in der Welt stattgefunden haben. Hat man aus der Bankenkrise 2008, 2009 irgendwas gelernt? Nein. 2010 ging die Spekulationswelle, das Hasardeurspiel der Banken in noch viel extremerer Weise weiter, als es zum Katastrophe von 2008 geführt hat. Man hat aus der Geschichte niemals gelernt, außer in den Fällen, in denen man durch die Beschneidung des Machtwahnsinns bei Bankern oder Adolf Hitler oder Stalin oder was immer, eine bestimmte Zeit Ruhe hatte vor den Irrtümern, die immer aus Allmachtswahnsinn entstehen. Und das ist die einzige Möglichkeit, die man in der Geschichte hat. Die Katastrophe ist nichts anderes als eine zeitweise Stillstellung der Allmachtsfantasien von Bankern, von Diktatoren, von Popen, von Religionsstiftern und Begründern irgendwelcher Weltanschauungen. Mehr kommt nicht heraus.
Holy, das ist also okay. Also um meinen eigenen Pessimismus ein bisschen zu torpedieren, man kann ja jetzt schon beobachten, dass es zumindest sozusagen so Anfänge von größerer Wertschätzung gibt, zum Beispiel gegenüber den sogenannten systemrelevanten Berufen, wie im Pflegebereich zum Beispiel. Man muss gleich wieder dazu sagen, keine praktischen Auswirkungen, die Arbeitsbedingungen sind ja gerade wieder verschlimmert worden. Aber zumindest ist so ein keimender Respekt da ein erster Schritt oder mit Blick auf den Klimawandel und die zerstörende Artenvielfalt, für die es Theorien gibt, dass sie Pandemien wie diese stark begünstigen. Da, also sowas ist zumindest auf dem Tisch, da wäre es doch denkbar, dass man vielleicht doch was daraus lernen?
Ja, die Hoffnung könnte man haben und man hört auch immer wieder Leute, die diese Hoffnung äußern, aber Bartson Brock ist da ohne jede Illusion.
Jetzt zu sagen, es wird sich ändern, ist nichts anderes als Augenwischerei für heute. Es ist reine Ideologie. Alle, die jetzt sagen, die Lehre daraus wird der Optimismus der Zukunft sein, sind Volksverdummer. Der brave Mann, der auf dem Feld seinen Acker betrieben hat, das Vieh gezüchtet hat, dafür sorgt, dass der Betrieb weiterging, wird missachtet. Aber der Sünder wird hofiert. Und das ist eine Geschichte so, weil es kulturanthropologisch, aber auch aus der Menschheitsgeschichte festgelegt ist, dass dieses Verhalten einen Gewinn abwirft. Nämlich, dass die Mächtigen mächtig bleiben. Und daran ist die Evolution interessiert, weil Stabilität nur durch Macht entsteht.
Ja, klingt erstmal desillusionierend, oder?
Aber wirklich.
Aber man könnte auch sagen, es klingt einfach realistisch. Also je nachdem, wie man es bewertet.
Das macht es ja noch schlimmer.
Ja. Darum aber ist für Bartson Brock, wir haben ja schon gehört, er hat in die Geschichte zurückgeschaut und das aus dieser Sicht heraus auch bewertet. Darum ist für ihn eine Kernkompetenz, wenn man Zukünfte entwirft, Kenntnis von Geschichte.
Aber macht es dann überhaupt noch Sinn, von Zukunftsentwürfen zu sprechen? Weil das können wir doch einfach so sagen bleiben lassen, weil und einfach so sagen die Dynamik ablesen, die uns die Jahrhunderte vorgegeben haben.
Ja, könnte man annehmen, zumal es ja nicht die einzige Konstante ist, die man beobachten kann. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass wir nicht Herr über die Natur sind. Es hieß ja immer lange oder heißt ja immer noch, wir sind im Zeitalter des Anthropozäns, das ausgerufen wurde, also im Zeitalter der Menschen. Das gibt's aber offenbar gar nicht. Der Mensch ist einfach nicht Herr über der Natur, sondern Teil der Natur. Aber dennoch ist die Frage oder deine Frage auch berechtigt, macht es dann überhaupt Sinn, Zukunftsprognosen oder Zukünfte zu entwerfen? Das habe ich auch Bartson Brock gefragt und der meint, das ist wichtig und zwar aus dem Grund, weil wir alle im Hinblick auf zu treffende Entscheidungen des Alltags uns natürlich immer an den Erwartungen ausrichten, was die Zukunft bringt. Wir schauen immer nach vorne, wenn wir Entscheidungen treffen. Man lebt ja auf die Zukunft hin, was passiert in den nächsten Jahren im Beruf, in der Familie und so weiter. Und die Frage ist aber, wie kann man aus diesen Konstanten das Beste rausholen? Und dazu kann man eben dann Annahmen treffen, auf die man eine Entscheidung hin ausrichtet. Also Annahmen darüber, wie sich die Realität verändert.
Nun weiß man, dass alles, was real ist, nur ein kleines Ausschnittchen aus einer unvergleichlich viel größeren Zahl von Möglichkeiten ist. Prophetie im alttestamentarischen Sinne bezieht sich also auf viele der Möglichkeiten, die hätten realisiert werden können, nicht aber realisiert wurden aufgrund eben solcher Zufälligkeiten, Wetterkonstellationen oder der Schlag geht verloren oder Kaiser hat Kopfschmerzen oder was immer. Und man bezieht dann diese gegebenen Möglichkeiten in die Zukunftsvorstellung ein. Das heißt, in der Zukunft realisiert sich immer auch das, was als Möglichkeit in einer jeweiligen Gegenwart nicht zur Zuge kam. Aber im Laufe der nächsten 10, 15, 20 Jahre kommen alle die Dinge wieder zum Zuge, die als Möglichkeiten im Raum stehen, und auf die kann man sich orientieren.
Ich sehe deine runzlige Stirn, aber ich muss dir sagen, das war für mich wirklich ein Erkenntnisgewinn, weil ich hatte die Erkenntnis, wenn es um Zukunft geht, geht es nicht darum, Dinge vorherzusagen, es sei denn, man ist jetzt Wahlforscher und macht dann eben Prognosen, wie die nächste Wahl ausfällt, sondern Zukunft vorhersagen heißt, eine Prognose treffen und sie auch aktiv zu gestalten, damit sie eintreten kann. Also Zukunftsprognosen, von denen wir eingangs einige gehört haben, haben viel damit zu tun, was wir wollen und was wir dann eben forcieren, damit es eintreten kann als eine Möglichkeit. Und da sind sich Barzon Brock, Daniel Schimmelfennig, den wir am Anfang gehört haben, und Dirk Helbing, den wir später noch hören, einig. Zukunftsprognosen sind immer gekoppelt ans eigene Handeln. Hören wir nochmal Barzon Brock dazu.
Wenn ich mit den Möglichkeiten rechne, haben wir die Chance, uns auf eine der Möglichkeiten, die für uns in besonderer Weise günstig oder förderlich erscheint, einzulassen. Und wenn wir uns auf eine dieser Möglichkeiten einlassen, dann werden die anderen geschwächt und dann tritt das Gewicht der Entscheidung tatsächlich zugunsten der besseren Möglichkeit, der besseren Alternativen.
Das heißt, die Prognosen, die wir jetzt hören und lesen, sagen zuallererst viel aus über die Intentionen derjenigen, die sie erstellen. Das ist die Information sozusagen hinter der Prognose. Und wie gut man das macht, hängt eben aus Sicht von Barzon Brock zumindest ganz stark davon ab, welche Kenntnisse man von der Menschheitsgeschichte hat. Also wie groß der Überblick ist, aus dem man heraus eben Entscheidungen trifft. Und vielleicht hier noch ein kleiner Funfact, was den Schub der Digitalisierung betrifft, den uns jetzt ja viele versprechen, dafür hat Barzon Brock nur folgende Worte übrig.
Es ist eine schöne märchenhafte Erzählung. Und nichts anderes. Alles, was jetzt als Euphorie der Elektronik vorgebracht wird, ist nichts anderes als Propaganda für den Absatz von elektronischen Geräten und Programmen. Sonst gar nichts.
Wow. Okay, also ich habe heute mein gerütteltes Maß an Dystopie mitbekommen. Vielen Dank, Herr Brock.
Bei letzterem würde ich sagen, da liegt die Wahrheit ein bisschen in der Mitte, weil es gibt ja auch Open Source, also es gibt ja auch viele Anbieter oder Modelle, wie man Technik implementiert, die durchaus, glaube ich, nicht nur Profit oder gar nicht Profit getrieben sind. Aber gut, das war Barzon Brock, emeritierter Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung und Honorarprofessor für alttestamentarische Prophetie. Was aus den Zukunften wird, hängt also stark von der Geschichtskompetenz ab, meint er. Ich habe mich dann aber auch noch gefragt, Markus, ob nicht auch künstliche Intelligenz dabei helfen kann, Zukunft zu beschreiben oder zu erkennen. Darüber reden wir gleich.
See-Through von Mild Wild hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir über Zukunftsszenarien reden, die in dieser Corona-Krise eine Hochzeit haben. Alle fragen sich, was kommt danach? Wie wird die Krise unser Land dauerhaft verändern? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was Zukunftsszenario eigentlich bedeutet, was man dafür an Kenntnissen mitbringen muss. Und, also mal sehen, aber vielleicht ist eine weitere Möglichkeit, Zukunft zu beschreiben, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu tun?
Ich höre schon die Skepsis in deiner Stimme.
Das ist heute einfach meine Aufgabe.
Aber ich sag mal so, könnte man ja zumindest annehmen. Mhm. Aber natürlich steht die Frage da, geht es überhaupt? Und wenn ja, zu welchen Ergebnissen kann man da kommen? Und da bin ich auf Dirk Helbing gestoßen. Mhm. Er ist Professor für Computational Social Science an der ETH Zürich. Und der Grund, warum ich auf ihn kam, ist der, Dirk Helbing hat mal an einem Projekt mitgearbeitet, das hieß Future ICT. Da ist also die Zukunft schon drin. Das war 2010. Und die Idee war damals, ein planetares Nervensystem zu bauen, Daten zu sammeln, die frei verfügbar sind und damit Abläufe zu analysieren und dann daraus alternative Zukünfte zu simulieren. Dazu ist es nicht gekommen, weil die Mittel nicht bewilligt worden sind, aber die Idee war geboren. Und darum habe ich ihn gefragt, kann man mit KI Zukünfte vorhersagen? So, Markus, also ich habe dir das Skepsis schon gehört, aber was meinst du genau?
Naja, also wenn du KI und Vorhersage sagst, dann muss ich halt aus der Anfangszeit von Big Data denken, wo Google Flu Trends versucht hat, Grippewellen vorherzusagen durch Sucheingaben und dann entsprechend, um dann entsprechend schnell handeln zu können. Aber da sind wir eigentlich gleich wieder bei Barzon Brock, weil das ist ja keine Vorhersage echter Zukunft, sondern eben der Versuch, das nochmalige Eintreten eines Ereignisses vorherzusagen, bei dem man schon sehr, 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 sehr viele Daten kennt. Also ich sag mal, bestenfalls kann man KI wahrscheinlich benutzen, um Zukunftsentwürfe dann auszumodellieren oder auszuformulieren, aber das echte Orakeln bleibt Menschen vorbehalten. Oder man sagt es halt so, die KI als Werkzeug ist sicherlich mindestens genauso zuverlässig wie eine Glaskugel.
Ja, stellt sich ein bisschen so da. Sagen wir mal so. Also wir haben ja damals bei Breitband auch darüber berichtet, das war 2008, also schon echt schon lange her, als man Google Flu Trends gestartet hat. Und lass uns trotzdem nochmal schauen, wie das damals funktioniert hat. Dirk Helbing erklärt es nochmal.
Es hat so funktioniert, dass man da ausgewertet hat, was die Leute gesucht haben. Also wenn sie irgendwie Kopfschmerzen oder Fieber oder Unwohlsein eingegeben haben, dann war das ein Hinweis darauf, dass die Leute wahrscheinlich Krankheitssymptome hatten. Das ist zunächst mal Nowcasting, wie man so schön sagt. Also man sieht sozusagen wie in einer Kristallkugel, was in Echtzeit passiert. Und dann hat man aber noch Algorithmen, das nennt sich Predictive Analytics, da wird sozusagen in die Zukunft extrapoliert und damit kann man dann Dinge voraussehen.
Ja, und 2009 und 2008 ging das wohl noch ganz gut, dass man in den USA zum Beispiel 2 Wochen vor den offiziellen Stellen auf eine Grippewelle hinweisen konnte durch Google Flu Trends. Aber 2015 wurde das Projekt dann eingestellt, weil eben die Vorhersagen zu ungenau waren. Also zum Beispiel 2009/10 wurde die als Schweinegrippe bekannt gewordene Grippewelle übersehen. Und 2012/13 wurde die saisonale Grippe um mehr als 50% überschätzt. Also nicht so optimal, würde ich sagen. Und Dirk Helbing begründet das so.
Das hat damit zu tun, dass heutzutage die Suchanfragen gesteuert werden. Und zwar mit dem Zweck, dass die Leute durch Werbung stimuliert werden zum Konsum von bestimmten Produkten. Das heißt, wir suchen nicht mehr unbeeinflusst und damit beeinflusst eigentlich Google selber das, was die Leute eingeben und zerstört sozusagen die Genauigkeit der Messung.
Also wir haben ja einen weiteren Fall von der Kapitalismus verhindert gute Krankheitsvorsorge.
Könnte man sagen, ja. Zumal man sagen könnte, jetzt hätte man es ja vielleicht auch gut gebrauchen können, so eine Vorhersage. Ja, was aber auch ein bisschen mitschwingt, ist die Hoffnung oder die Idee, dass man, wenn man viele Daten hat, eben und die dann auch nicht verfälscht sind, wie in diesem Fall, dass man da eben doch vielleicht irgendwelche Muster draus erkennen kann, die uns in der Zukunft weiterhelfen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel dafür, was man eventuell vorhersagen kann, zumindest theoretisch. Das ist ein Projekt, das hatte Helbing zusammen mit einem Kollegen vom Robert-Koch-Institut entwickelt. Da hat man Daten von früheren Epidemien, also wie der Schweinegrippe oder der SARS-Epidemie genommen. Und man wollte wissen, wie die sich verbreitet haben, um ein Muster zu erstellen, das man dann vielleicht für zukünftige Wellen, Grippewellen, Epidemien nutzen könnte. Das sah erstmal ziemlich chaotisch aus, wie sich das auf der Welt verbreitet hat, aber erstmal nur.
Also man würde denken, hoffnungsloser Fall, da gibt es keine Systematik. Der Grund dafür, dass man hier kein Muster erkennt, ist, dass die Leute viel mit dem Flugzeug fliegen und damit werden die Krankheiten natürlich über große Distanzen verbreitet. Nicht nur in der Nachbarschaft, wie damals, als sich die Pest in Europa ausgebreitet hat. Und das zerstört sozusagen das Ausbreitungsmuster. Und wir haben dann Folgendes gemacht. Wir haben einen anderen Datensatz genommen, nämlich die Fluggastzahlen zwischen den verschiedenen Flughäfen und daraus eine effektive Distanz ermittelt. Und es ist dann so, dass Flughäfen wie Frankfurt und New York und Tokio nah beieinander liegen, weil es da relativ viel Flugverkehr gibt. Und andere Orte, die vielleicht nur einige hundert Kilometer voneinander entfernt sind auf der Landkarte, haben unter Umständen eine große effektive Distanz, weil da nur relativ wenige Leute zwischen den Orten sich hin und her bewegen. In dieser neuen effektiven Distanz breitet sich die Pandemie zirkulär aus.
Also das muss man sich so vorstellen, wenn man so einen Stein ins Wasser wirft und dann gibt es diese Ringe sozusagen. Ja. Das ist damit gemeint.
Sehr schönes Bild.
Und man konnte beschreiben, in welcher Reihenfolge die Städte in der Welt getroffen wurden durch die Pandemie. Und interessant auch, man braucht gar nicht so viel Daten dafür, um solche Zusammenhänge zu erfassen. Also Small Data kann unter Umständen leistungsfähiger sein als Big Data. Aber jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, die du dir wahrscheinlich auch stellst. Kann man, also kann man diese Daten nutzen, um eine andere Pandemie vorhersagen.
Diese vielleicht?
Diese zum Beispiel, ja. Und das habe ich nicht, da habe ich nichts gefunden, muss ich sagen. Okay. Ich habe meine Zweifel.
Okay.
Ja, weil man mit KI natürlich tendenziell schon immer auch zurückschaut.
Also das heißt aber, alles, was ich bis jetzt gehört habe, klingt das so, ich kann KI benutzen, um weit in die Vergangenheit zu gehen, um dann zu gucken, ob ich die konkrete Vergangenheit hätte vorhersagen können. Aber in die Zukunft gerichtet bringt es anscheinend nicht so richtig viel.
Naja, die Frage ist, darüber haben wir eingangs ja schon gesprochen, ob man auch in die ferne Zukunft so ein bisschen schauen kann und ob man die gestalten kann. Und auch hier geht es darum, dass man eine mögliche Zukunft sich überlegt und sie dann aktiv verfolgt, wie wir das schon eingangs besprochen haben. Also man entwirft ein Szenario, dem man dann nachgehen will. Und dazu wurde an der ETH Zürich, wo Dirk Helbing als Professor tätig ist, das Future ICT 2.0 gegründet, also das Nachfolgeprojekt. Und hier geht es eben tatsächlich darum, Zukünfte bewusst zu entwickeln. Dirk Helbing nennt das Systemalternativen, die eben sehr ökologisch ausgerichtet sind.
Da ging es nicht so sehr um die Simulation der Welt und um Zukunftsvorhersage, sondern es ging um Co-Kreation, um Innovation, um eine partizipative Gestaltung einer digitalen Zukunft. Wir haben dort digitale Technologien miteinander kombiniert, und zwar insbesondere das Internet der Dinge mit Blockchain-Technologien. Die Idee ist im Grunde genommen die, dass wir lokal die Umweltbedingungen messen können und dass die bewertet werden. Und über diesen Blockchain-Mechanismus werden Anreize geschaffen, mit denen man dann Leute motivieren kann, bestimmte Dinge zu machen, die dann für die Umwelt oder Gesellschaft einen günstigen Effekt haben.
Ist also auch ein Modell, wo man eine Zukunft sozusagen entwirft, die man eben dann auch aktiv gestalten möchte. Will sagen, Dirk Helbing gehört auch zu denen, die sagen, wir stehen jetzt an der Schwelle einer neuen Zeit und wir müssen die Fäden in die Hand nehmen und die Zukunft, die da kommt, oder die Zukünfte, die Möglichkeiten selbst mitgestalten. Und wir sehen halt wieder, Zukunftsszenarien haben unheimlich viel damit zu tun, was sich jemand wünscht und wohin man wirken möchte.
Also ich möchte jetzt, ich habe gerade Markus-Richter-Institut für steile Thesen gegründet. und also was ich jetzt gelernt habe, tatsächlich, ich fand das auch ganz spannend, ist, dass Zukunftsvorhersagen gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt im Gestalten unserer Gesellschaft ein weiteres, ich möchte es fast schon, na sagen wir mal, wissenschaftlich fundiertes politisches Instrument der Einflussnahme, und das ist eine Vorhersage, die, wenn ich das richtig verstanden habe, was du jetzt alles erklärt und mitgebracht hast, eigentlich den Namen nicht verdient, sondern einfach eine andere Art und Weise ist zu sagen, ich hätte gern, dass unsere Welt in Zukunft so und so aussieht.
So kann man es sagen. Darum würde ich auch Vorhersage nicht benutzen. Also habe ich am Anfang auch gesagt, aber würde ich mich jetzt korrigieren, sondern wirklich Szenario sagen. Dass es ein Szenario ist, was ich mir unter den Möglichkeiten, die existieren, gut vorstellen kann und was ich eben auch forcieren möchte.
Das Einzige, was ich mich frage, ist, wie dann sozusagen die Art von Szenario reinpasst, die Bason Brock skizziert hat. Möchte er die Welt brennen sehen?
Nein, überhaupt gar nicht. Er ist einfach Realist und er sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt eine Möglichkeit besonders forciere und sie unterstütze, dann habe ich die Chance, dass diese Möglichkeit eintritt, weil alle anderen zurücktreten. Aber ich muss halt immer damit rechnen, dass auch andere Möglichkeiten passieren. Und das ist, glaube ich, die klügste Art und Weise, mit Zukunft umzugehen, dass ich schon mich festlege auf eine Option, wo ich hingehen möchte, dass ich aber im Hinterkopf habe, das und das und das kann eben auch noch passieren. Wie zum Beispiel eben jetzt diese Epidemie. Die wirft ja quasi hier erstmal alles über den Haufen. Wir sind überrascht. Und wenn man sie, sagen wir mal, als eine reale Option vorher auf dem Schirm gehabt hätte, es wurde ja auch schon vorher viel drüber geredet, hätte die Realität jetzt vielleicht ganz anders aussehen können.
Ja, tatsächlich wurde schon seit längerem, bevor das genau sowas passiert, gewarnt. Ich habe bei der Recherche für die Sendung bin ich über so ältere Artikel von vor ein paar Jahren gestoßen, wo halt Wissenschaftler gesagt haben, Pandemie kann kommen. Ich nehme eine Sache aus der Sendung heute mit. Und zwar, wenn diese Krise vorbei ist und selbst wenn das schlimmste Szenario eintritt, Freundschaft wird uns durch alles durchhelfen. Ich meine, das ist doch auch mal eine schöne Nachricht, oder?
Und da möchte ich dir zustimmen.